Zeit ist etwas fortgeschritten und ich möchte deshalb nicht noch weitere Zeit damit verbringen, die Gesprächspartner hier im Einzelnen vorzustellen. Aber da es Ihnen unmöglich sein dürfte, die Namensschilder aus der Entfernung zu lesen, will ich wenigstens die Namen nennen. Kurze Biografien sind ja hier im Programm abgedruckt. Sie können also nachschauen und längere Biografien sind in Ihren Tagungsunterlagen zu finden. Ganz außen, von mir aus zur Rechten, sitzt Herr Brodbeck, neben ihm Herr Wiegand, dann Herr Traulsen, ihm folgt Herr Üxkül und schließlich neben mir Herr Welzer. Wie Sie unschwer erkennen können, haben diese fünf Herren höchst unterschiedliche Biografien. Sie kommen aus dem Bereich der Naturwissenschaften oder der Geisteswissenschaften, sie haben in der Wirtschaft gearbeitet oder im Hochschulbereich. Und trotzdem gibt es in allen fünf Biografien eine Gemeinsamkeit. Ich möchte diese Gemeinsamkeit bezeichnen als das Erweckungserlebnis. Denn irgendwann bricht die Kontinuität eines scheinbar vorgeformten Lebenslaufes ab und es kommt etwas anderes, etwas geradezu Überraschendes. Das ist deshalb so erforderlich, als die zumindest etwas Älteren unter uns sich sicher noch gut daran erinnern können, dass es so in den späten 80ern, auch noch in den frühen 90er Jahren, eine Diskussion nicht nur in Deutschland, vor allen Dingen auch in Frankreich, in Italien, hinsichtlich der Frage gab, haben wir Älteren der jüngeren Generation noch irgendetwas übrig gelassen? Es ist doch eigentlich alles erledigt, was da zu machen war. Die junge Generation kann doch gar nichts anderes mehr, als sich dem Drogenrausch ergeben oder Ähnlichem, denn es ist ja alles getan. Filme, Bücher haben immer und immer wieder dieses Thema behandelt. Und heute nun erfahren wir, dass keine Zeit so aufregend, so umbrüchig ist, wie die Zeit, in der wir leben. Eine Überraschung, eine dramatische Wendung nach der anderen. Und ich möchte deshalb gerne mit Herrn Wiegand beginnen und ihn fragen, warum haben Sie eigentlich Ihre Biografie so abrupt geändert?
Es gibt bei mir kein Schlüsselerlebnis, dass ich sagen würde, das war's, das hat deinem Leben eine neue Richtung gegeben, sondern bei mir war das so die allmähliche Erkenntnis im Laufe meines Berufslebens, dass einige Dinge in unserer Gesellschaft asymmetrisch laufen. Ich war auch sehr viel im Ausland. Ich war in China damals. Wir waren als Konzern auch dort und hatten investiert. Und vielleicht, wenn es so etwas gab, was mich dann bewegt hat, in die Nachhaltigkeit einzusteigen, war damals meine Befürchtung, dass Wissenschaft und Wirtschaft die Dynamik unterschätzen, die in den Aufholprozessen der Schwellenländern stecken, für Ressourcen und für unsere Ökosysteme. Und darüber hinaus, ich auch sah, dass wir völlig vernachlässigen den jährlichen Bevölkerungszuwachs von etwa 80 Millionen Menschen in der Welt. Und das wird Auswirkungen längerfristig haben. Sie sind für mich viel früher eingetreten, als ich es erwartet hatte.
Und wie war das bei Ihnen, Herr Üxkül? Sie haben ja nun auch eine Zäsur in Ihrem Leben.
Naja, bei mir waren das, ich bin in einer politisch bewussten Familie aufgewachsen und wir haben uns immer unterhalten über die Fragen der Welt und da haben mich immer auch die Antworten interessiert und ich war auch gewohnt, Antworten zu suchen, die außerhalb des Normalen lagen und ich merkte dann, dass es sehr viele Menschen gab, die sehr viele Antworten und Lösungen hatten, aber sie wurden halt nicht ernst genommen. Ich dachte, man muss eine Zeitschrift herausgeben, ein Buch herausgeben. Ich merkte, es gab die Bücher, die Zeitschriften schon, aber trotzdem. Und da habe ich dann gefragt, wie wird man ernst genommen? Und da war ja dieses schöne Beispiel, wenn man nun in Schweden aufgewachsen ist, dann weiß man plötzlich, im Herbst, im Oktober werden die Nobelpreise verkündet. Und wer einen Nobelpreis bekommt, der wird plötzlich ernst genommen. Es kann sich nicht nur zu seinem Thema äußern, es ist praktisch zu jedem Thema. Und man hört auf ihn. Und da habe ich ja diesen Vorschlag gemacht, an die Nobelstiftung einen Ökologiepreis einzuführen. Und als sie das ablehnten, fühlte ich mich dann selbst gefordert. Ich habe ja dann also danach versucht, weitere Lücken zu füllen. Also den alternativen Nobelpreis füllt wohl immer eine sehr, sehr, sehr wichtige Lücke. Aber dann auch in London die New Economics Foundation gegründet und dann den World Future Council in Hamburg.
Herr Traulsen, Sie als der Jüngste in dieser Runde, was ist denn die Reaktion auf das, was Sie hier heute gehört haben? Auf der einen Seite, das bisherige ist nicht nachhaltig, die Alternative dazu ist nicht stabil. Wovor stehen Sie denn jetzt in den nächsten 30, 40 Jahren, die Sie ja vor sich haben?
Ja, erstmal fragt man sich natürlich, was ist passiert, die 40 Jahre? Also ich sag mal, wir haben vor 40 Jahren dieses wunderschöne Buch gelesen oder meine Elterngeneration hat dieses Buch gelesen. Es ist nicht wirklich was passiert. Also es gab keine grundsätzliche Änderung. Und jetzt ist es so, es kommt immer näher, die Probleme wachsen einfach. Und ich weiß gar nicht, ob das Problem eins ist, dass wir einfach eine Lösung finden könnten, einfach eine technische Lösung oder auch eine gesellschaftliche Lösung, die wir hier auch diskutieren. Oder ob die Probleme nicht viel eher sind, wie lasse ich mich so auf eine Kooperation ein? Wie kommt es dazu, dass Individuen jetzt bereit sind zu sagen, okay, jetzt lebe ich nicht nur für mein eigenes Leben, sondern ich lebe für das Leben meiner Enkel, das ist noch sehr einfach zu verstehen aus biologischer Sicht, aber auch für das Leben ihrer Enkel lebe ich jetzt. Das ist viel schwieriger zu erklären. Und ich denke mal, das Problem ist hier, wie erreiche ich diesen gesellschaftlichen Konsens? Und nicht, wie könnte es grundsätzlich aussehen, sondern wie bringe ich Individuen dazu, etwas zu tun, was sozusagen unserer Nation, beziehungsweise uns, also nicht unserer Nation, aber sozusagen der Weltbevölkerung dient. Das ist ein riesiges Problem, was auch in der Biologie ungelöst ist, also nicht verstanden ist.
Herr Brodbeck, was ist Ihre Reaktion auf die Frage, die eben von Herrn Trautsen aufgeworfen ist? Wie erreichen wir den gesellschaftlichen Konsens?
Ich glaube, wir müssen vor allem aufhören, nur auf unsere eigene Nation oder nach Europa zu blicken. Wir müssen das Faktum der Globalisierung nicht nur als ein monetäres System begreifen, sondern als interkulturelles System, das einen Dialog führt. Und wir können lernen von anderen Kulturen auf eine sehr, sehr erstaunliche Weise. Ich habe erst vor kurzem wieder in einem Text gelesen, ja, wie wesentlich und neuartig doch der Toleranzgedanke sei, wie er in Europa aufkam. Nun, ich muss sagen, da ich sehr der asiatischen und buddhistischen Tradition zuneige, ein klein wenig Literaturkenntnis hätte dazu geführt, dass wir 200 vor unserer Zeitrechnung schon den voll verwirklichten Toleranzgedanken auch als Rechtsnorm heute noch nachzulesen, in Steinsäulen gehauen, im Königreich Ashoka nachlesen konnten. Viel weitergehend übrigens als unser Toleranzgedanke. Und das hat mir beigebracht, dass wir Ressourcen nutzen können, allein dadurch, dass wir interkulturell ins Gespräch kommen. Wir müssen gar nicht erneut das Rad erfinden, sondern es genügt, wenn wir die Schätze, die schon da sind, wirklich aktualisieren und uns genau die Frage stellen, wo die Entwicklung schiefgelaufen ist. Das hat natürlich schon früher eingesetzt.
Herr Welzer, Sie haben sich literarisch und nicht nur literarisch genau zu der Frage geäußert. An welcher Stelle beginnen Dinge schief zu laufen? Wo sind wir heute gelandet aufgrund dieser fehlgestellten Weichen? Wie würden Sie diese Veränderung beschreiben?
Naja, vielleicht sollten wir zunächst mal die Nichtveränderung beschreiben. Ich bin wie Herr Trautsen der Meinung, dass eigentlich, wenn man diesen Tag heute Revue passieren lässt, aber auch die ganze Debatte um Fragen wie Klimawandel, Wachstum, andere Gesellschaftsmodelle, wir in der Tat wie in einer Zeitkapsel sind. Also das, was Dennis Meadows heute Morgen erzählt hat, hat er eben mit etwas anderer Konnotierung eben vor fast 40 Jahren auch schon erzählt. Wir haben es auch vor fast 40 Jahren schon zur Kenntnis genommen. Für mich ist es eines der sozusagen politisierenden Bücher in meiner eigenen Biografie gewesen, das als Teenie zu lesen oder vielleicht auch nur davon gehört zu haben, man weiß es ja immer nicht so genau. Aber was ich damit sagen will, das ist ja der interessante Punkt. Wir bewegen uns ja auf eine geradezu spektakuläre Weise am Problemniveau vorbei. Das ist ja wirklich mit Händen zu greifen. Aber wenn ich wir sage, meine ich an dieser Stelle wir. Ich meine hier nicht die anderen. Ich meine wir, uns hier auf dem Podium, mich, Sie. Und ich möchte das mal versuchen, in zwei Sätzen deutlich zu machen, was ich eigentlich damit meine. Ich habe das in letzter Zeit auf Veranstaltungen häufiger gemacht, dass ich das Publikum gefragt habe, glauben Sie eigentlich wirklich, was Sie wissen? Glauben Sie das eigentlich? Glauben Sie eigentlich die Implikationen all dieser Befunde über Klimawandel, über Bodenverlust, über Biodiversität, über Überfischung, über Säuerung, alles dieses Zeugs? Glaubt es eigentlich jemand von uns wirklich in der Konsequenz? Die Konsequenz wäre ja, wir sind mit einem Endlichkeitsproblem konfrontiert, was dem ganzen gesellschaftlichen Modell, dem wir folgen und das in uns eingelebt ist, vollständig widerspricht. Ja? Und ich bin eigentlich der Meinung, man muss sich zunächst mal damit konfrontieren, dass wir es mit einem qualitativ ganz anderen Problem zu tun haben, als die Probleme, die wir kennen. Und ich glaube, erst von dem Punkt aus muss man mal dazu kommen, sozusagen zu einer Kultur, das ernst zu nehmen und nicht so zu tun, als könnten wir ständig darüber sprechen und als gäbe es Lösungen. Vielleicht können wir uns mal damit konfrontieren, dass es gar keine Lösung gibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Dann mal nachdenken, was das heißt, wenn es keine Lösung gibt.
Die Kultur, in der wir alle geprägt worden sind, ist eine Kultur der Expansion, in jedweder Hinsicht. Das schlägt sich nieder in der Entwicklung der Bevölkerung, insbesondere der Weltbevölkerung. Das schlägt sich nieder im Bruttoinlandsprodukt und in vielen, vielen anderen Bereichen. Und was Sie jetzt hier andeuten, ist ja, dass diese Kultur der Kontraktion nicht zukunftsfähig ist und wir eintreten müssten in eine Kultur, ja, wovon ist dann Expansion, Kontraktion der Gegenpol? Oder wie würden Sie sagen, Herr von Uexküll, was jetzt an die Stelle der expansiven Kultur tritt?
Es gibt ja unglaublich viel zu tun. Also dieser Gedanke, wenn dieses herkömmliche Wachstum aufhört, dann gibt es keine Arbeit mehr. Das ist kompletter Unsinn. Es wird also viel mehr Arbeit geben. Ein Mitglied vom World Future Council hat ein Buch geschrieben mit dem Untertitel, dass also wir denken wie ein Ökonom zerstört Gemeinschaft. Und das ist hier das Hauptproblem. Wir sind also vereinzelte Konsumenten geworden. Das ist jetzt das große Problem auch in China. Das ist der, die ganzen Chinesen haben den amerikanischen Traum. Sie haben mehr Interesse an das Recht auf ein Auto als an das Recht auf freie Wahlen. Das ist diese Mentalität. Die kam ja ursprünglich natürlich aus den USA. Das ist also jetzt weltweit verbreitet. Wie schafft man jetzt da ein Gegendenken? Das Hauptproblem für mich ist, dass wir hier in den letzten Jahrzehnten einen Politikverachtung entwickelt haben, sowohl in der Zivilgesellschaft wie auch in der Wirtschaft, und nicht versteht, dass man ohne die Veränderung der politischen Rahmenbedingungen es nicht erreichen wird. Wir können nicht, was wir auch immer tun als Einzelpersonen, sogenannte Best Practice, als Verbraucher, als Unternehmer, als Bürger, wird nicht ausreichen, wenn die Weichenstellungen von der Politik, wenn die Rahmenbedingungen die falschen sind. Und die Politik ist ja zurzeit beherrscht von dieser Geschichte, die die Ökonomen geschaffen haben. Es gibt keine Alternative zu diesem herkömmlichen Wachstum. Da argumentiert man dann mit der absoluten Armut. Das haben wir auch heute zum Teil gehört. Natürlich brauchen sie Wachstum, um die Armut zu bekämpfen. Das ist auch Unsinn. Also wir haben ausgerechnet in der New Economics Foundation, sie brauchen $166 Wachstum, damit $1 zu den Armen fließt. Das heißt, wir können die Armut, die absolute Armut, die können wir morgen abschaffen. Da brauchen wir nur die Regeln zu ändern. Dazu brauchen wir nicht dieses Runtertröpfeln, dieses Trickle-Down mehr. Und wenn Sie dann sehen, was wir dann als Alternative aufbauen müssen, dann ist das natürlich, vieles wurde ja heute beschrieben, das sind das andere Fortschrittsvorstellungen, einen anderen Fortschrittsbegriff. Dazu brauchen Sie praktisch eine Entmachtung der derzeitigen Eliten. Ich habe also vor einigen Jahren, also das Denken ist ganz klar. Die Nobelstiftung hat ja als einzigen neuen Preis diesen Ökonomie-Nobelpreis eingeführt. Da hatten Sie beim 100-Jahres-Jubiläum des Nobelpreises, hatten Sie diese ganzen Ökonomie-Nobelpreisträger versammelt. Und ich habe dann eine Frage gestellt, wieso kommt es, dass Sie die Japaner nicht als Vorbild sehen? Ein Volk sagt, wir sind reich genug, wir wollen nicht mehr so viel konsumieren, sondern Sie sehen sie als Gefahr für die Weltwirtschaft. Keiner hatte darauf eine Antwort. Der Vorsitzende der Nobelstiftung sagte nachher zu mir, als wir in Schweden Nullwachstum hatten, dann hatten wir 15% Arbeitslosigkeit. Das heißt, innerhalb von dem System gibt es eben entweder nur der soziale Zusammenbruch durch Massenarbeitslosigkeit oder es gibt den ökologischen Zusammenbruch, der natürlich auch zum sozialen Zusammenbruch führt. Aber so wie Sie aus diesem System heraustreten, dann merken Sie natürlich, dass, wie gesagt, Arbeitslosigkeit werden wir nicht erleben bei diesem, dass der Aufbau eines ökologischen, nachhaltigen Weltwirtschaftsordnung wird unglaublich arbeitsintensiv sein, nur um ein Beispiel zu bringen.
Herr Wiegand.
Ja, ich würde das noch ein bisschen differenzieren. Das stimmt, wir werden ohne Veränderung der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine Transformation der Gesellschaft in die eine nachhaltige Entwicklung bekommen. Das stimmt. Aber wir dürfen nicht die Politiker schelten. Die Politiker sind im Prinzip machtlos, weil diese Veränderungen, die wir wirklich benötigen als Veränderung der Rahmenbedingungen, so gravierend sind, dass in jeder Demokratie ein Politiker Selbstmord begeht, wenn nicht die Mehrheit der Bevölkerung darüber aufgeklärt ist. Und das ist das, was bei uns fehlt. In allen Gesellschaften auf dem Globus, der öffentliche Diskurs über Nachhaltigkeit, über die Notwendigkeit der Transformation unserer Gesellschaften in so eine nachhaltige Entwicklung. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Die Wissenschaft sagt seit 30 Jahren, im Prinzip sind alle Preise in unserer Wirtschaft falsch, weil die Naturressourcen nicht mit ihren Folgekosten kalkuliert sind und die Folgekosten entweder der Allgemeinheit übertragen werden in Richtung Steuern oder sie werden für eine gewisse Zeit ignoriert. Dadurch ist es gekommen, dass wir uns Jahrzehnte gefreut haben, dass die Arbeitsproduktivität gestiegen ist. Die Arbeitsproduktivität ist erkauft worden durch einen Ressourcen- und Energieeinsatz, weil Ressourcen und Energien zu billig sind. Würden wir das umdrehen und die richtigen Preise für Ressourcen und Energien setzen, würde plötzlich der Faktor Arbeit preiswert, zumal wir ihn noch künstlich verteuert haben und wir könnten ihn entlasten um die ganzen Nebenkosten. Das aber politisch durchzusetzen, ich habe mich mit Politikern darüber unterhalten, die sagen, das geht nicht, klärt die Bevölkerung auf. Der einzige Vorwurf, den ich der Politik mache, ist, warum habt ihr nicht früher begonnen? Ihr habt die Möglichkeiten, über Kindergärten, Schulen, Hochschulen das Thema Nachhaltigkeit in die Bildung zu integrieren. Wir werden nur den Weg gehen können, wenn die Mehrheit der Menschen begreift, dass wir eine andere Zukunft brauchen, die von der Lebensqualität vielleicht sogar besser als das ist, was wir heute haben. Das ist eine Frage, was verstehen wir unter Lebensqualität? Insofern meine ich, können wir den Weg immer noch rechtzeitig gehen, aber wir kommen nicht daran vorbei, diesen öffentlichen Diskurs über Nachhaltigkeit zwar und zwar wissenschaftlich gestützt mit der Zivilgesellschaft zu führen. Das ist das, was ich mir dann auch zum Ziel gesetzt habe.
Das Einfangen einer expansiven Gesellschaft, um nochmal auf Sie zurückzukommen. Herr Brodbeck, können wir da Anleihen aus anderen Kulturen nehmen?
Ich glaube ja. Wenn Sie mir gestatten, möchte ich eine kleine Bemerkung zu meinem Vorredner kurz machen. Ich glaube, innerhalb der ökonomischen Zunft und als Wissenschaftler sollte man immer zunächst seine eigene Zunft schelten, bevor man die Politik schilt oder die Verhaltensweisen der Menschen. Ich glaube, innerhalb meiner eigenen Zunft, nämlich der Ökonomie, herrscht eine grundlegend irrige Vorstellung, wie jedenfalls bei der Mehrheit der Ökonomen. Sie haben diese Vorstellung jetzt mehr oder minder wiedergegeben, nämlich die Ökonomen behaupten, es gäbe wenigstens prinzipiell einen Markt, der Natur korrekt bewerten könne. Es gäbe durch unseren Preismechanismus die Möglichkeit, gleichsam all die Schwierigkeiten, die wir als ökologische Probleme aufweisen, über den Markt laufen zu lassen, wenn nur die Natur den richtigen Preis bekäme. Das halte ich für einen grundlegenden Denkfehler. Preise drücken aus eine Tauschbeziehung zwischen Menschen. Das Verhältnis Mensch-Natur ist durch Geld nicht ausdrückbar. Drum drücken sich, wie Dennis Meadows ja sehr schön in dem Referat heute früh gezeigt hat, die Verhältnisse zur Natur aus als physikalische Schranken. Das sind keine Schranken, die wir in Ökonomie eins zu eins übersetzen können. Darin sehe ich die Hauptschwierigkeit. Zweite Bemerkung, und jetzt beantworte ich Ihre Frage. Ich glaube, um auch wiederum einen Satz von Dennis Meadows aufzugreifen, dass selbst Wachstum noch nicht die letzte Ursache ist in der falschen Denkvorstellung, sondern dass es darunter noch eine Denkform gibt, die absolut unhinterfragt ist. Wenn wir die Entwicklung des modernen Kapitalismus betrachten, dann ist das zugleich eine ethische Entwicklung gewesen. Genauer gesagt, eine Zurückdrängung der Ethik. Wir hatten über 2.000-3.000 Jahre eine scharfe Kritik und übrigens in allen Kulturen, in der westlichen, wir finden es bei Platon, bei Aristoteles, wie in den asiatischen Kulturen, wir finden es auch im Islam, hat man eine scharfe Kritik der Geldgier, des Wuchers. Es gab Wuchergesetze. Und diese Kritik war eine moralische. Die Wirtschaft war noch moralisch verankert. Was ist Wucher? Wucher ist Verzinsung. Zins ist die Urform einer Wachstumsrate. Das heißt, wenn wir eine marktwirtschaftliche Ordnung aufrechterhalten wollen, dann muss das eine wachsende Ordnung sein, sofern sie weiterhin kapitalistisch organisiert ist. Kapitalismus mit null Zins, mit null Gewinn wird es nicht geben. Und das müssen wir mal ganz klar verstehen. Deshalb brauchen wir eine sehr, sehr grundlegende geistige Änderung. Und darum ist die Finanzkrise jetzt auch eine geistige Krise. Sie weist uns darauf hin, mal von dem Wahnsinn abgesehen, den wir hatten, Hedgefonds verdienen 25, 30, 35% Rentite. Bain Capital hat sogar einen Preis bekommen, 2006 war es, glaube ich, für 95% Rendite pro Jahr. Man stelle sich das vor, die Weltwirtschaft wächst in den letzten Jahren, sagen wir mal, Hausnummer 5%. Wenn ich jetzt 25% Rendite einfahre, woher kommt die Differenz, die 20%? Aus überhöhten Preisen, aus Spekulation, Preise für Güter, die Anleger als Kapitalgüter, als Investment betrachten. Andere müssen das aber essen. Das ist Mais, das ist Reis. Die Weltbank hat ausgerechnet, dass allein der Preisboom im Frühjahr 2008, da hatten wir einen erheblichen Preisanstieg beobachtet, etwa 150, so Hausnummer 150 Hungertote zusätzlich gebracht hat. Das heißt, das Wachstum ist absolut destruktiv. Die OECD hat eine Studie herausgebracht, growing unequal. Das heißt, Wachstum schafft nicht nur keine Arbeitsplätze, schafft nicht nur kein Reichtum für die Mehrheit, sondern hat die Armut vermehrt. Ja? Also das ist in keinster Weise eine Lösung. Da müssen wir auf die Ursache zurück und das ist eine geistige Haltung. Die Geldgier, der Gewinn, die Ökonomen übersetzen das in ihren Modellen als Homo economicus oder noch schlimmer als Rationalität. Wirklich, das ich sehe darin die eigentliche Perversion der Moderne.
Aber meine Frage ist dennoch nicht beantwortet. Können wir von anderen Kulturen lernen, vom Expansiven wegzukommen? Und da haben Sie hoffnungsfroh gesagt, ja, aber...
Gut, wenigstens den einen Gedanken. Was ist eine Konsequenz unserer Wissenschaftsform, wie wir es aus Europa aufgebaut haben? Das ist ein systematischer Reduktionismus. Ja, wir bauen auf von der Physik aufwärts bis in die oberen Etagen. Dieser Reduktionismus würde ja sagen, unsere Verhaltensweisen, übrigens gab es da in den 70er Jahren, vor allem in den USA, sehr viele Artikel, ist der Kapitalismus genetisch verankert oder nicht? Dieser Reduktionismus würde sagen, nein, Menschen sind so. Es ist angeboren, es ist im Gen. Oder neuerdings spricht man eine neurowissenschaftliche Sprache und sagt, das ist das Gehirn. Ja, nicht ich entscheide, das Gehirn hat schon entschieden und ähnliche Dinge. Das halte ich für grundlegend falsch. Und das kann man sowohl aus der abendländischen Tradition, wenn man sich daran erinnert, dass es durchaus eine Geistesschulung in der philosophischen Tradition gab. Es gab eine Geistesschulung innerhalb der kirchlichen Tradition. Im Protestantismus ist das vielleicht ein bisschen zurückgedrängt worden. Und natürlich gibt es eine ausführliche, sogar sehr, sehr weitgehend entwickelte Geistesschulung und damit Veränderung unserer Denkformen, auch eingebunden in die Emotionalität in der buddhistischen Tradition. Und da sehe ich tatsächlich eine Quelle, wie wir wirklich von der Grundlage her anfangen können, unsere Gewohnheiten, das war heute mehrfach die Diagnose, wir sind auf einem falschen Gewohnheitspfad. Wir müssen die Denkformen als Gewohnheiten erkennen und diese Gewohnheiten ändern.
Herr Trausing, jetzt sind Sie gefordert als Evolutionsbiologe, es war vom Hirn die Rede und von anderen.
Also erstmal zu diesem Modell, dieses Homo economicus, das ist nicht schön. Das ist sozusagen, wenn wir alle nur rational unseren eigenen Vorteil optimieren würden, wäre das ein Problem. Das andere Extrem ist dieses soziale Menschenbild, was man zum Teil in den Sozialwissenschaften hat, dass man eben mit Moral aufwächst und das tut, was gut für die Umgebung ist. Die empirische Wirtschaftsforschung zeigt aber, dass wir eher in diese rationale Ecke gehen. Also wenn ich jetzt Verhaltensexperimente mit Studenten mache, dann würde ich eher dieses soziale Verhalten nicht sehen, sondern Kooperation nimmt ab. Leute versuchen sich gegenseitig auszunutzen. Das ist einfach der Effekt, dass in dem Beispiel, was Sie gebracht haben, dass die Kosten zum Beispiel für den Klimawandel, die trägt die ganze Menschheit. Aber die Kosten, die ich nun zahlen muss, dass ich jetzt mit dem Fahrrad nach Berlin fahre, die würde ich alleine tragen. Also das ist einfach... Ich denke, da wird man dem nicht gerecht, wenn man einfach sagt, Homo economicus ist das Problem, was wir haben. Ich denke, man muss über die Menschenbilder diskutieren, die man hat in den verschiedenen Wissenschaften und muss auch einsehen, dass die nicht miteinander kompatibel sind.
Ich habe Ihre Wortmeldung gesehen. Sie haben vorhin einen Satz gesagt, der doch Widerhall haben muss. Und das ist die Entmachtung der Eliten. als Antwort auf unsere Frage, was ist zu tun? Herr Welzer, ich würde gerne mal Ihre Meinung dazu hören. Wie soll das aussehen? Wie könnte das aussehen? Oder halten Sie das grundsätzlich für falsch, für nicht realisierbar?
Halte ich für, wie sagt man heutzutage, nicht zielführend, die Eliten zu entmachten. Wir brauchen ja zum Beispiel, um bestimmte Veränderungsprozesse anzusteuern und überhaupt umzusetzen, brauchen wir ja die Eliten. Ja? Veränderungsprozesse würde man ja in den gegenwärtigen Verhältnissen nicht anstoßen können und schon gar nicht realisieren können, indem wir mit Plakaten auf der Straße rumlaufen und sagen, wir wollen jetzt kein Wachstum mehr oder sowas in der Art. Das ist von der Problemlage und, ich muss das nochmal sagen, sozusagen von dem eigentlichen Einbezogenheit, der eigenen Einbezogenheit in das, was das Problem ist, eigentlich nicht möglich. Ja? Wir müssten uns ja selber abschaffen an dieser Stelle. Und ich glaube, das ist ja noch schwerer zu denken als das, was ich vorhin mit der Endlichkeit gesagt habe. Insofern brauchen wir die Eliten, weil die Eliten haben Handlungsspielräume, die sie nutzen können, um genau diese Umsteuerungsprozesse anzuschieben und auch durchzusetzen in Unternehmen, Redaktionen, meinetwegen auch politischen Parteien, obwohl das keine Veränderungsagenturen sind. Ich sehe die eher woanders, aber wir brauchen schon die Eliten. Aber bevor Sie mir das sozusagen entgegnen, ich wollte noch einen Satz ergänzen zu dem, was Herr Wiegand gesagt hat. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Wir brauchen diese Diskurse über Nachhaltigkeit. Wir brauchen aber auch Kritik an den Gegendiskursen. Ja? Wir erleben ja einen pausenlosen Gegendiskurs gegen solche Ideen wie Nachhaltigkeit oder Rückbau des Wachstums und solche Geschichten. Wir erleben aber keine Kritik dazu. Wenn Sie heute Morgen, ist es zitiert worden, der Begriff des Sachverständigenrates, Tagträumerei. Der neuen Bundesregierung wird Tagträumerei attestiert. Was nützt denn das zu sein? Es ist doch kein privates Ding, eine private Marotte, wenn eine Regierung tagträumt. Wo ist denn jetzt sozusagen die Zivilgesellschaft, die bürgerliche Öffentlichkeit, die sagt, Augenblick mal, wir möchten bitte in die Tagträumerei nicht einbezogen werden. So geht das nicht. Also was ich damit meine, dieser Diskurs für etwas muss auch balanciert werden durch einen Diskurs gegen etwas. Das ist ja hier kein friedliches Spiel, sozusagen man unterhält sich mal drüber und sagt hinterher, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Über diesen Zustand sind wir, damit kommen wir nicht weiter.
Gegen wen richtet sich denn Ihre Kritik? Gegen den Sachverständigenrat, gegen Nein. die Regierung oder gegen die Öffentlichkeit?
Gegen illusionäre Politik. Und da würde ich dem Sachverständigenrat absolut zustimmen. Ich meine, der Versuch, also machen wir es doch mal ganz einfach. Wir haben ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Wollen wir mal eine semantische Kritik machen und sagen, man könnte mit gleichem Recht und gleicher Rationalität ein Wir-wollen-die-Welt-besser-haben-Gesetz erlassen. Oder es wäre schöner, wenn alles schöner wäre, Gesetz haben. Ja? Man kann doch nicht Entwicklungen per Gesetz verordnen. Das ist doch vollkommen, ja, so, magisches Denken, wenn man es vornehm formuliert, oder Tagträumerei, wenn es der Sachverständigenrat formuliert. Und da fehlt uns eine politische Öffentlichkeit, die sind wir, nicht die Politiker. Das sind wir, die Zivilgesellschaft, die sagt, so blöd sind wir aber nicht. Wir legen noch Wert darauf, selber zu denken und so etwas nicht zu akzeptieren. Ich glaube, das ist ein enorm wichtiger Punkt dazu. Und übrigens dazu gehören eben exakt die Eliten, die sagen, so, das lassen wir uns nicht verkaufen. Ja.
Herr von Uexküll, das ist Ihr Stichwort.
Sie können mit den Eliten, die das Problem geschaffen haben, die in diesem Denken verankert sind, in ihrer ganzen Karriere, jetzt nicht plötzlich glauben, die würden jetzt in eine ganz andere Richtung gehen. Das ist genauso illusionär als vor 20 Jahren, als die Kapierführer dachten, sie würden also die Wende überstehen. Oder Chamberlain dachte, er würde also noch die Herausforderung von Churchill widerstehen. Das heißt, sie brauchen hier neues Denken, sie brauchen neue Eliten, sie brauchen neue Menschen, die sich engagieren. Und ich glaube, die müssen genauso wie damals, plötzlich als der runde Tisch entstanden, Menschen aus der Zivilgesellschaft, plötzlich die Verantwortung übernahmen, dass so eine Krise wird auf uns zukommen, wo wir die Verantwortung übernehmen müssen. Und wir müssen dann halt andere Wertvorstellungen auch vertreten. Das ist eine Erziehungsfrage. Sie fragten, was ist mit den Beispielen aus anderen Ländern? Es gibt also viele, das Mitglied vom World Future Council aus Thailand, Sulak Sivaraksa, der erzählte, dass in den 50er Jahren im ganzen Erziehungswesen in Thailand wurden diese Werte der Genügsamkeit, die buddhistischen Werte der Suffizienz gelehrt, bis dann Druck kam aus den USA, so können wir keine Konsumgesellschaft schaffen. Und diese Erziehung wurde dann abgeschafft in Oberstufen. Die werden jetzt nur noch in den Vorschulen und in der Grundschule gelehrt. Dasselbe haben sie in einem Land wie Samoa. der Norweger Erik Dammann ging nach Samoa. Er sagte, alles, was ich über Samoa gelesen habe, hat mich überzeugt, die Menschen dort müssen andere Menschenschlag dort wohnen. Er sagte, nachdem er zurückkam, nein, es ist kein anderer Menschenschlag, nur die Kriterien, die Rahmenbedingungen sind dort anders. Auf Samoa werde ich nur für das geehrt und respektiert, was ich für die Gemeinschaft tun kann. Wer nur für sich selbst lebt und Reichtum ansammelt, der wird als komischer Kauz angesehen. Das heißt, es gibt also durchaus eine Reihe von solchen anderen Modellen. Es ist eine Frage der Erziehung. Diese Vermarktung aller Lebensbereiche, die in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt worden ist, wenn wir die nicht rückgängig machen, wenn wir nicht wieder hier Freiraum schaffen. Das ist bei uns nicht so schwierig wie in den USA. Wir hörten von Professor Höffe, hier ist die Bürgergesellschaft noch aktiv, sie ist sogar stärker geworden in den letzten 20 Jahren. In den USA, es gibt ja das berühmte Buch Bowling Alone, ist genau das Gegenteil geschehen. Das heißt, da ist also sehr viel, wo wir ansetzen können. Aber wir müssen selbst dafür Verantwortung übernehmen und können nicht dann meinen, die da oben, die also dieses Problem zum Teil geschaffen haben, aber die total gefangen sind in diese Weltanschauung, die würden jetzt plötzlich, wenn wir mit denen reden, die würden jetzt plötzlich anfangen, was ganz anderes zu machen. Das ist illusionär.
Ich glaube, wir haben ein kleines semantisches Problem. Wie definieren wir die Elite? Sind das jetzt die paar da oben oder gibt es nicht noch eine wesentlich größere Gruppe, die auch Elite ist? Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie nichts Prinzipielles dagegen, dass gewisse Repräsentanten der Elite ausgetauscht werden durch andere. Aber Sie haben das Wort.
Ja, nur ich wollte ähnlich wie Sie jetzt eben nur darauf hinweisen, dass es ja völlig irreführend ist, Eliten homogen zu betrachten, als sei das eine einheitliche Personengruppe. Ich meine, erstens müssten ja viele hier protestieren. Hier sitzen ja Vertreter von bestimmten Eliten im Saal. Wollen sie alle entmachtet werden? Nein. Und der andere Punkt ist doch einfach der. Es gibt doch ein ganz einfaches Verhältnis innerhalb unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, dass der Anteil derjenigen, die keine Veränderung wollen, immer konstant bleibt und der Anteil derjenigen, die irgendwas verändern wollen, auch konstant bleibt. Das ist aber bei Leuten, die Polizisten sind, genau dasselbe wie bei Professoren, wie bei Putzfrauen, wie bei Weltveränderern oder sonst was. Ja? Es ist doch so, dass diese Gruppen alle in sich heterogen sind, aber immer im selben Verhältnis von schlechten, mittelmäßigen und guten, sagen wir es mal so. Das ist eine ganz simple Geschichte. Insofern ist die Elitenentmachtung überhaupt nicht das Mittel. Also wenn, dann würde ich sagen, man muss die Doofen entmachten. Das ist dann
Ja, doof sind immer die anderen. Man selbst gehört glücklicherweise nicht dazu. Herr Wiegand.
Ja, ich würde gerne das auch mal ein ganz klein bisschen vertiefen, weil in der Öffentlichkeit natürlich auch ein wirklich falsches Bild entstanden ist. Wir müssen bei den Eliten, insbesondere was die Wirtschaft insgesamt anbelangt, unterscheiden zwischen den sogenannten Finanzeliten. Da würde ich Herrn Üksgül recht geben, darüber sollten wir ernsthaft nachdenken, ob die in der Lage sind, noch einmal umzudenken. Aber die Eliten in der Wirtschaftswelt, in der realen Wirtschaftswelt, verhalten sich bei den gegebenen Rahmenbedingungen absolut vernünftig. Wenn es betriebswirtschaftlich Sinn macht, einen Baum in Europa zu zerlegen, zu brettern, diese Bretter nach China zu schiffen, dort verarbeiten zu lassen, die Bretter wieder zurückzuholen und dann zu verteilen, dann stimmt an unseren Rahmenbedingungen etwas nicht, aber nicht an den Managern. Die verhalten sich betriebswirtschaftlich völlig korrekt. Solange ich Büsumer Krabben nach Marokko fliege zum Auspolen und sie wieder per Flugzeug zurückhole, da muss ich sagen, stimmt in unserem Marktsystem etwas nicht. Nicht bei den Menschen, die verhalten sich betriebswirtschaftlich völlig vernünftig. Das ist das, was ich meine. Wir brauchen veränderte wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen. Wir werden den Gang in die Nachhaltigkeit nicht ohne Marktwirtschaft schaffen. Und da wir im Zeitverzug sind, da wir einen Klimawandel vor uns haben, der in seiner Entwicklung, wenn er mal einen Tipping Point überschritten hat, für auf Jahrhunderte irreversibel ist, müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, heute mit den bestehenden Systemen sie so zu verändern, dass wir vorankommen. Wenn wir heute Grundsatzdiskussionen führen, die nächsten 20 Jahre, wie unser ein besseres System aufgebaut werden kann, ist es für uns, für die Menschheit zu spät, nicht für die Erde. Und das ist mein Plädoyer dafür. Wir brauchen sehr schnell veränderte Rahmenbedingungen, dass dieser Unsinn nicht gemacht wird, der betriebswirtschaftlich heute Sinn macht.
Ich halte das für eine ausgesprochen positive Nachricht, die Sie hier vermitteln. Denn es wäre ja viel schlimmer, wenn wir vom Evolutionsbiologen zu hören bekämen, der Mensch ist genetisch so. dass die Dinge laufen, wie sie laufen. Das ist allem Anschein nach nicht der Fall, sondern was wir hier tun, die Fehlentwicklungen, sind auf das Ergebnis von menschlichem Handeln. Warum haben wir so gehandelt? Was sind die tieferen Quellen für diese Strukturen, die wir heute haben und die uns ja eine Fülle von Problemen bescheren? An welchen Stellen ist die Weichenstellung so erfolgt, dass wir uns heute in diesem Dilemma befinden? Können Sie etwas dazu sagen?
Also zu dieser Rationalität vielleicht nochmal eine Nebenbemerkung. Es ist ja nicht so, dass die Menschen schon von Beginn an so rational waren. Und gerade bei Ökonomen gibt es die Studien, dass im ersten Semester sind das noch ganz normale Menschen. Und nach... Ja, ich muss jetzt einfach so sagen, wenn man diesen Test nach 2-3 Jahren macht, dann verhalten sie sich viel rationaler als
und
der
egoistischer.
Ja, gut. Und egoistischer als der Bevölkerungsdurchschnitt. Also ich glaube einfach, da ist ein Menschenbild, dass Rationalität sinnvoll ist, was eben, ich sag mal, in der Evolution ist es auch so. Also wenn ich einfach sage, ich kümmere mich um meine Nachkommen und nicht um ihre Nachkommen, dann ist das einfach eine sinnvolle Strategie, um möglichst viele Nachkommen zu erzeugen. Das ist kein falsches Bild. Das heißt noch lange nicht, dass es keine Kooperation geben kann. Also ich kann alle möglichen Situationen haben. Ich kann zum Beispiel wiederholte Interaktionen haben, dass ich immer wieder die gleichen Menschen treffe, dann sollte ich denen schon die Tür aufhalten. Oder ich kann Situationen haben, wo Reputation eine große Rolle spielt. Das ist gerade, ich denke mal, da ist auch vielleicht heutzutage eine Chance drin, weil man einfach durch das Internet, durch diese Informationsgesellschaft, hat man so viele Möglichkeiten zu sehen, was ist das für ein Mensch? Wie kann ich seine Reputation einschätzen, bevor ich ihn treffe, nachdem ich ihn treffe? Also nichts, was heute gesagt wird, ist privat. Also jetzt zumindest, solange ich dieses Mikrofon habe. Also.
Die Fragestellung, mit der wir hier konfrontiert sind, ist ja, was ist zu tun? Heute früh haben wir gehört, wie die Probleme gelagert sind. Und unsere Frage ist jetzt, was bedeutet das für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik? Was ist zu tun? Und wir haben eben von Herrn Wiegand gehört, das ist das Ergebnis von fehlerhaften Rahmenbedingungen, von Fehlsteuerungen. Wenn wir jetzt den Versuch unternehmen, diese Frage, die uns gestellt worden ist, zu beantworten, wäre es ja hilfreich, zunächst zu klären, wie kommt es zu diesen Rahmenbedingungen, die Probleme verursachen, über die wir hier sprechen?
Vielleicht darf ich unmittelbar noch dazu das ausführen. Als diese Rahmenbedingungen, nach denen wir heute unsere Abläufe in der Wirtschaft weltweit haben, gesetzt wurden, lebten wir in einer Welt, die ganz andere Probleme hatte. Vor 1950, also vor rund 60 Jahren, lebten auf dieser Welt 2,5 Milliarden Menschen. Innerhalb der nächsten 50 Jahre sind 4,2 Milliarden Menschen dazugekommen. In der gleichen Zeit ist das Weltsozialprodukt verzehnfacht worden. Und man hat die Rahmenbedingungen nicht angepasst, sondern hat die gelassen, die damals gingen, weil ja der Druck auf Ressourcen und Energien überhaupt nicht da war und auf unsere ökologischen Systeme. Aber beides zusammen, die Bevölkerungsexplosion von 4,2 Milliarden Menschen innerhalb von 60 Jahren plus eine dramatischen Erhöhung der wirtschaftlichen Aktivitäten, nämlich Verzehnfachung des Weltsozialproduktes, das hat natürlich an alle Ressourcen und Ökosysteme völlig neue Anforderungen gestellt. Und diese Anpassung haben wir versäumt. Aber diese Anpassung können wir heute, weil wir sie zu Zeiten Dennis Meadows nicht getan haben, 1972, sind sie heute so gravierend, dass wir sie ohne Aufklärung in der Bevölkerung in wesentlichen Teilen nicht setzen können von der Politik. Sicherlich kann man heute von der Politik erwarten, und da werden alle Menschen auf der Welt wären dabei, diese Art des Spielcasinos in der Finanzwelt, dem müssen wir ein Ende bereiten, und zwar sofort. Wenn es schon gerechtfertigt war, dass wir unsere Steuergelder dazu brauchten, um die Welt vor einem totalen Kollaps zu retten im Bereich der Finanzen und damit dann auch in der Realwirtschaft. Muss man aber jetzt erwarten, dass die Politik wenigstens so weit geht, dass dieses Spiel sich nicht wiederholen kann. Meine Damen und Herren, wenn Sie heute aufmerksam die Zeitung lesen, mitten in dieser immer noch nicht bewältigten Finanzkrise, denken Sie jetzt an Dubai, vermeldet Goldman Sachs, dass sie im ersten Halbjahr für Boni der Mitarbeiter 16 Milliarden Dollar zurückgestellt haben. Man muss sich ja mal vorstellen, was da passiert. Hier muss ja schon wieder in einer Form spekuliert, gewettet werden und im Fair-Value-Prinzip der Bewertungen Gewinne aus der Zukunft in die Bilanz heute gezogen werden, damit man Boni ausschüttet. Das sind Verfahren, da meine ich, muss die Bevölkerung aufstehen und wir müssen sie mobilisieren, dass sowas nicht wieder passieren darf. Denn diese Spekulationswelle baut sich wieder auf, wenn wir nichts tun. Und mit dem billigen Geld, was jetzt in der Welt ist, die Zentralbanken leihen ja das Geld umsonst nahe zu den Banken, laufen wir Gefahr, dass die nächste Spekulationswelle wiederkommt. Das gilt es zu verhindern und das können die Regierungen, müssen die Regierungen machen. Dazu braucht die Menschheit nicht aufgeklärt zu werden. Das sind 2, 3 Sätze im Fernsehen, dass so etwas nicht wieder passieren darf. Und das geschieht nicht. Wir sehen es.
Sie sagen, wir leben in Strukturen, in Systemen, die durchaus einmal passend waren, die heute nicht mehr passend sind. Mit anderen Worten, die Menschheit bewegt sich immer noch in dem Strampelhöschen, was ihr mal gepasst hat, aber heute nicht mehr passt. Warum halten wir denn so zäh an diesem Strampelhöschen fest, Herr von Uxköll?
Ja, das ist ja eben das Merkwürdige, wenn wir tatsächlich so gute Eliten haben, meine, warum haben wir dann diese Sachzwänge? Meine, das ist doch die Frage, warum haben wir die falschen Preise, warum haben wir die falschen Rahmenbedingungen? Ich sage, weil wir leider von Menschen noch immer regiert werden, die eine Ideologie haben, die damals, ist es auch verständlich, wir sehen das noch immer in China, warum sind die Menschen dort vom Konsum begeistert? Sie sehen das als Freiheit, sie sehen das als Selbstverwirklichung. Der Traum, der amerikanische Traum, ist wahnsinnig verführerisch. Und da das Problem, was wir jetzt haben, dadurch, dass wir diese ganzen Jahrzehnte praktisch verschwendet haben, ist, dass die Veränderungen, die jetzt kommen, sie werden sehr viel zu schnell kommen, als dass die ordnungsgemäß kommen können. Sie werden chaotisch sein. Nicht? Wir haben das erlebt, also wenn Sie zum Beispiel sagen, wir müssen jetzt die Gemeinschaft fördern. Wie sieht denn das aus? Wenn in Schweden hat man das vor ein paar Jahren versucht, hat der Staat gesagt, wir können uns nicht mehr um eure Eltern und Großeltern kümmern, die alt werden. Der Staat soll nicht alles tun. Bitte versucht doch, dass die bei euch zu Hause wohnen. Haben die festgestellt, seit 2 Generationen haben die in Schweden Wohnungen gebaut, die nur für eine Generation und Kinder passen. Die Wohnungen sind zu klein. Die Bausubstanz zu verändern dauert 40, 50, 60 Jahre. Das heißt, viele Veränderungen, die vor 30, 40 Jahren noch möglich wären und wo man auch mit Aufklärung und mit normalen politischen Mitteln diese Veränderung hätten durchsetzen können, werden jetzt unter Zuständen eines zunehmenden Chaos kommen, wo wir alle gefordert sind, nicht nur Forderungen zu stellen, sondern wenn wir tatsächlich uns als Eliten sehen, auch wirklich reingehen und Verantwortung zu übernehmen. Was jetzt erwähnt wurde, es ist chaotisch, was in der Finanzwelt geschieht, aber die Tatsache, dass es noch immer passiert, nach dem, was geschehen ist, dann fragen sich die meisten Menschen, naja, was muss denn noch kommen? Wie schlimm muss die Krise noch sein? Nur das Problem ist, je schlimmer die Krise ist, desto schwieriger wird es sein, einen ordentlichen Übergang zu dieser nachhaltigen Wirtschaftsordnung zu bekommen, die Sie geschildert haben. Das ist das Dilemma, vor dem wir stehen. Und das sage ich immer nur, wenn die Leute sagen, was kann ich tun, sage ich, geh in die Politik. Nicht lebenslang, aber im alten Griechenland war der politisch engagierte Bürger, der hieß ein Politis. Wer sich weigerte, sich politisch zu engagieren, hieß ein Idiotis. Heute sagen die meisten Menschen, ich bin nur Idiot, ich werde ein Idiot, wenn ich in die Politik gehe. Diese Politikveracht ist eines der Hauptgründe, warum wir jetzt dieses System haben und diese Probleme haben, diese Veränderung durchzusetzen.
Herr Welzer, der Übergang von hier nach da ist nach Einschätzung von Herrn von Uxküll voraussichtlich chaotisch. Wird das von Ihnen geteilt?
Ja, absolut. Und zwar aus dem Grund, auch so kann man so einen Tag wie heute ja resümieren, wir werden ja schnell darüber Einigkeit herstellen können und müssen, dass uns kein fertig ausgemaltes und skizziertes Bild zur Verfügung steht, wie die Gesellschaft der Zukunft aussehen wird. Das ist auch ganz gut so. Wenn man an das 20. Jahrhundert denkt, wissen wir, wohin solche Formen konkreter, also in dem Sinne ausgemalter Utopien führen. Das heißt, das Problem, vor dem man steht, ist, dass wir erstens eine engagierte Form von Gesellschaft rekreieren müssen. Die muss überhaupt wieder sozusagen Engagement und Politisierung muss überhaupt erstmal wieder Raum greifen, damit sich die Mitglieder dieser Gesellschaft als Teil eines politischen Gemeinwesens verstehen und nicht als Politikkonsumenten. ja, als Konsumenten von Anne Will-Politik und sonstiger Pseudopolitik. Und das heißt aber, diese reaktivierte oder rekreierte Gesellschaft muss sich auf einen Weg des Lernens begeben. Die kann jetzt nicht sozusagen dahergehen und sagen, wir haben jetzt ein Rezept, jetzt machen wir A, B, C und dann sind wir da, wo wir hinwollen. Sondern das Problem, und das kommt ja auch durch die Kumulation unserer Megaproblemlagen, die wir haben. Wir sind ja in vielerlei Hinsicht mit Problemen konfrontiert, für die keine vorformatierten Lösungen vorliegen. Das heißt, wir haben eigentlich die einerseits schwierige, andererseits aber tolle Aufgabe, da würde ich Tim Jackson völlig folgen. Das ist natürlich sehr faszinierend. Wir können jetzt mal eine ganze Menge wegschmeißen und versuchen, uns neu zu erfinden als eine lernende Gesellschaft. Das ist ja was Tolles. Ja? Also ich möchte mal so formulieren, eine Gesellschaft von Selberdenkern. Stellen Sie sich das mal vor. Das ist doch total sexy, ja? Selber zu denken und sich mal dem zu verweigern, dass man immer schon gedacht wird von, das hat man immer schon so gemacht oder die Erfahrung sagt.
Aber,
so.
Aber wer sind wir?
Ja, Sie zum Beispiel oder Herr Wiegand oder ich. Oder
ja, aber ich sag mal, das hört sich immer so an, als wäre das ein Problem. Wir müssen jetzt in Deutschland unsere Gesellschaft irgendwie umbauen. Ja. Ich denke, das reicht nicht.
Na, das ist ein guter Punkt. Das reicht natürlich nicht. Ich kenne ja auch das Argument, dass man mit solchen Sachen, die sich zum Beispiel dann auf die eigene Gesellschaft beziehen, die Welt nicht verändert, weil gleichzeitig die Chinesen das machen und die Australier jenes. Aber niemandem von uns, weder Herrn Miegel noch Ihnen noch sonst wem, ist es in die Wiege gelegt worden, die Welt zu retten. Niemand von uns hat die Aufgabe, die Welt zu retten, übrigens auch nicht die Kompetenz. Insofern ist es eine reine Schutzbehauptung. Es ist ja überhaupt kein Argument dagegen, den eigenen Handlungsspielraum ganz anders zu nutzen, als man das gewöhnlicherweise tut. So what?
Herr Welzer, gibt es in einer Gesellschaft von Selberdenkern noch Eliten?
Ja.
Gut. Herr Wiegand.
Ja, ich würde wieder mal einen pragmatischen Zug hineinbringen. Ich komme ja aus der Wirtschaft und bin kein Wissenschaftler. Was sind denn im Prinzip die großen Aufgaben, die vor uns stehen, die wir lösen müssen? Das, was die Wissenschaft im Grunde festgehalten hat, ist, wir müssen bis 2050 den CO2-Ausstoß pro Kopf auf 2 Tonnen herunterbringen. Was heute im Durchschnitt liegt die Welt bei etwas mehr als 4 Tonnen. Das täuscht natürlich, wenn man sieht, dass USA bei 20 Tonnen pro Kopf liegen und wir bei 10 in Deutschland. Also für uns schon gewaltige Aufgaben. Und wir müssen den Ressourcenverbrauch bis zum Jahre 2050 halbieren. Das bedeutet in Zahlen, wir haben pro Kopf in Deutschland einen Ressourcenverbrauch von 70 Tonnen. Wir müssen runter auf 35 Tonnen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels, als dem brennenden und irreversiblen Problem, was wir in den Griff bekommen müssen, das heißt, wir müssen das in erträglichen Grenzen halten, ist die nächste Frage, was können wir denn Dramatisches tun, um wenigstens im CO2-Bereich voranzukommen? Und wenn jetzt Kopenhagen vor der Tür steht, bin ich ganz sicher, gehen wir wieder enttäuscht nach Hause, weil das niemals reichen wird, was da herauskommt. Es gibt von Wissenschaftlern aufgezeigt 2 große, im Grunde Quantensprünge, die wir vornehmen könnten. Da müssen wir aber die Gesellschaft mobilisieren, unseren Politikern zu sagen, Freunde, nehmt das in die Hand. Das erste Beispiel, die Abholzung und das Abbrennen der Regenwälder verursacht einen CO2-Ausstoß am gesamten globalen von 18%. Das ist fast so viel wie das Welttransportsystem. Das hieße, wenn wir den Entwicklungsländern den Regenwald in Anführungsstrichen abkauften und ihnen jährlich den Ersatz geben für das, was sie an Einnahmeausfällen hätten, würden wir einen Riesensprung machen in der Entwicklung in Richtung Klimaschutz. Die Wirtschaft umzubauen, um zu einem ähnlichen Ergebnis zu kommen von 18%, das ist sozial völlig unverträglich und werden wir politisch nicht innerhalb kürzester Zeit schaffen. Das heißt, hier liegt eine große Maßnahme, mit der wir sofort im Klimabereich einen Riesenschritt machen würden. Ein zweiter Vorgang, und es ist der größte Beitrag zur Artenerhaltung, denn die Abholzung und Abbrennen des Regenwaldes ist ja das Grausamste für die Arten dort. Das muss man ausrechnen. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber die Entwicklungsländer nehmen aus dem, was sie da abbrennen, nicht so viel ein. Das würde ich sagen, ist nicht mal ein Zehntel dessen, was wir aufwenden müssten, um die Wirtschaft umzustrukturieren. Ein zweiter Punkt, noch einmal ein Quantensprung, wäre der, dass wir die alten Kohlekraftwerke in den Entwicklungs- und Schwellenländern ersetzen durch State-of-the-Art der Industrienation, würde einen Sprung von 10% bringen, würde hier Arbeitsplätze schaffen, also Investitionen in Technologien, ökologische Technologien, und würde uns helfen, weitere 10% zu gewinnen. Das wären 28% durch zwei solcher Maßnahmen. Wir streiten darüber, ob 10 Gramm auf einen Kilometer das Auto mehr oder weniger haben darf. Das ist bezogen auf das, wenn wir wissen, dass das ganze Welttransportsystem bei 20% liegt. Eine Maßnahme, da gehen wir an dem eigentlichen Thema vorbei. Wir haben nicht sehr viel Zeit und sollten die nutzen. Aber das bedeutet, wir müssen die Menschen mobilisieren und die müssen auf ihre Politiker, auf ihre Abgeordneten zugehen. Wir müssen nicht selbst in die Politik gehen. Aber wenn jeder von uns zu seinem Abgeordneten geht und sagt, lieber Freund, da gibt es ein paar Dinge, die musst du sofort machen im Finanzbereich, im Klimabereich, das hätte Wirkungen. Insofern meine ich, haben wir genügend Möglichkeiten, darauf hinzuwirken, dass wir eine positive Veränderung bekommen. Und es ist noch nicht zu spät.
Herr Brodbeck, Herr von Uexküll hat gesagt, der Übergang wird voraussichtlich chaotisch sein. Herr Welzer hat dem zugestimmt. Und Sie blieben ganz ruhig da sitzen. Schreckt Sie das nicht?
Es ist mir leider schon viel zu lange klar, dass es so sein wird. Also um das Beispiel aufzugreifen, wir kaufen den Regenwald ab. Das ist ein Vorschlag, der stammt von meinem Kollegen Scheffold von 1976. Wer ist also wir? Ja, das ist immer das große Problem. Ich gehe nochmal zum Strampelhöschen und den Rahmenbedingungen zurück, das Sie vorher angesprochen haben. Ich glaube, wir brauchen eine klare Ursachenanalyse. Die ursprüngliche Vorstellung der sozialen Marktwirtschaft war, da gibt es einen Rahmen. Das war ein staatlicher Ordnungsrahmen. Und innerhalb des Rahmens lassen wir ja mehr oder minder den Egoismus frei und spielen und passen nur auf, dass er nicht aus dem Rahmen gerät. Dieses Modell setzt etwas voraus, was dann in der künftigen Entwicklung schlicht und ergreifend sich nicht als Wahrheit herausgestellt hat. Eine isolierte Welt. Das sind wir nicht. Wir sind eingetreten in einen Wettbewerb der Nationen. Die Rahmenbedingungen selbst sind einem Wettbewerb unterworfen worden und es hat so eine Deregulierung nach unten der Rahmenbedingungen stattgefunden. Also das Gegenteil, was wir eigentlich gebraucht hätten. Das heißt, der Zustand ist hervorgegangen aus der alten Vorstellung, wir könnten national einen Markt ordnen. Der Markt hat sozusagen diesen Rahmen einfach gesprengt. Dann hat die Wirtschaft aus sich selbst heraus eine Organisationsstruktur ermöglicht, immer unter lautem Beifall und unter vorauseilendem Gehorsam vieler Nobelpreisgekürter Ökonomen, die Finanzmarktmodelle entwickelt haben, die gesagt haben, ja, wenn man einem Mittelständler einfach oder einer Aktiengesellschaft die Geschäfte überlässt, das ist nicht effizient, wir müssen es dem Finanzmarkt überlassen. Das war das Shareholder-Value-Konzept. Und alle haben zugestimmt. Es ist eben nicht so, dass die reale Wirtschaft aus sich heraus vernünftig ist, sondern sie hat sich dem Finanzmarkt unterworfen, die großen Gesellschaften, es gibt noch Mittelständler heute, und aus dem ist genau diese Dominanz der Finanzmärkte, die Verselbstständigung, die Schaffung neuer Finanzinstrumente, die Perversion der neuen Finanzprodukte. Galbraith hat mal gesagt, man hat noch nie eine Innovation auf dem Finanzmarkt entdeckt. Man hat nur immer das Schuldenmachen neu erfunden. Und genau das ist passiert. Das heißt, also wenn wir die Ursache nicht klar erkennen, die aus den Marktprozessen selbst erwachsen ist, und die Ursache dafür ist eine bestimmte Denkhaltung, dann glaube ich nicht, dass eine fundamentale Änderung passiert. Die Alternativvorschläge sind ja alt. Ja, 75 ist dieser Vorschlag, dass wir den Regenwald aufkaufen können. Wo hat er sich durchgesetzt? Wo ist er in der Öffentlichkeit diskutiert worden? Wer ist wir? Und letzte Bemerkung, Goldman Sachs. Also die Finanzkrise ist nicht nur nicht überwunden, sondern sie schwelt natürlich weiter. Das ist jedem, der die Zahlen kennt, klar. Wir haben Derivate weltweit aufgebaut. Die Bank of International Settlement hat eine Zahl, die wahrscheinlich noch viel zu niedrig gegriffen ist, von 600 Billionen US-Dollar, die noch an Derivaten unterwegs sind weltweit. Das ist das Elffache des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Ja. Das ist ein schwarzes Loch. Was immer wir reinpumpen, ist, das System wurde nicht gerettet. Es wurde nur ein bisschen was reingepumpt. Ja. Und dieses schwarze Loch wird sich immer wieder zeigen, wird aufbrechen. Was hat Goldman Sachs gemacht? Die haben mögliche Regelungen, die man jetzt schon andiskutiert, schon ausgehebelt. Nur hat die Öffentlichkeit und die Politik überhaupt nichts davon gemerkt. Die haben innerhalb eines Jahres den Hochfrequenzhandel entwickelt, beherrschen heute allein die Bank Goldman Sachs 30% der Wall Street damit und handeln damit vorbei an normalen Marktmechanismen und niemand regt sich darüber aus. Ein, zwei US-Senatoren haben gesagt, das geht also wider alle marktwirtschaftlichen Prinzipien. Zusammenfassend, wenn wir hier was regeln, wenn wir hier neue Rahmenbedingungen setzen, dann hat die negativ gewendete menschliche Kreativität sofort wieder eine Ausrede geschaffen und hat sie die Rahmenbedingungen umschifft. Was wir brauchen, ist eine grundlegende Änderung der Denkformen. Solange das nicht passiert, wird man von außen durch einen Rahmen niemals eine Ordnung in dieses Chaos bekommen, nachdem Sie ja gefragt haben als Übergang.
Herr Brodbeck, haben wir eben ein Plädoyer für eine Weltregierung und eine Weltrechtsordnung gehört?
Nein, sondern für einen globalen Diskurs, lokal verwirklicht, wie neue Denkformen. Herr von Yüksekill hat ja schon darauf hingewiesen. So etwas hatten wir ja schon. Es gibt ja Ansätze zu alternativen Denkformen. Nur gab es eine Weltregierung, die sich durchgesetzt hat. Das ist die Herrschaft des Geldes, die Abstraktion. China. Der Kommunismus wurde von innen heraus gleichsam reformiert durch diese Herrschaft der Denkform. Ja. Und ich glaube, wir haben die Weltregierung, wir müssen sie abschaffen. Wir müssen diese globale Herrschaft dieser abstrakten, alles an einem Maßstab messenden Denkweise, die Weltregierung müssen wir abschaffen, zugunsten lokaler Initiativen, lokaler Orientierung und dem Ausnutzen lokaler kultureller Traditionen. Da ist genug Potenzial da.
Herr von Yüksekill.
Also die größte tägliche Zerstörung von Naturkapital, also die überhaupt diese unglaubliche Verschwendung, ist ja die Nichtnutzung der erneuerbaren Energien. Denn die Sonne, die gestern schien, die könnten wir heute nicht mehr nutzen, Wind und so weiter und so fort. Das heißt, deswegen sind diese Kostenberechnungen, wo man dann die Extraktionskosten vergleicht, der erneuerbaren Energien und der Kohle zum Beispiel, sind total absurd, weil sie berücksichtigen nicht, dass man erneuerbare und nicht erneuerbare Energien nicht miteinander vergleichen kann. Deswegen der erste Schritt jetzt, weil das Klimakaos, der Klimakollaps ist dann natürlich die überragende Gefahr für unsere Zukunft, längst kein Umweltproblem mehr, ein Sicherheitsproblem, ein Wirtschaftsproblem, Problem bei der Hungerbekämpfung, Wasser und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir ein Notprogramm zur schnellstmöglichen Verbreitung der erneuerbaren Energien schaffen, weltweit innerhalb von 10 Jahren, zielt 100% erneuerbare Energien innerhalb von 10 Jahren, da werden wir sehen, ob es möglich ist, aber alle Ziele, die länger als 10 Jahre laufen, dafür kann man Menschen schlecht mobilisieren. Das ist, glaube ich, der erste, der wichtigste Schritt. Kosten, Finanzierung, wissen Sie, Keynes hat einmal gesagt, alles, was eine Gesellschaft tun kann, wo man die Arbeitskraft hat, das Wissen hat, die Technologie, die Ressourcen, das kann man auch finanzieren. Und ich meine, damit hat er sehr recht. Zweite, ökologische Umbau der Industriegesellschaft auf dem Kreislaufprinzip, wie der Hamburger Professor Michael Braungart hat das Grundprinzip schon entwickelt. Das sind also die rein praktischen Maßnahmen. Im größeren Umfang, Abraham Maslow, der Begründer der transpersonellen Psychologie, hat einmal gesagt, und in Tim Jacksons Buch findet sich so ein ähnliche Passage, es ist sehr schwierig, Werte wie Großzügigkeit, Mitmenschlichkeit, Solidarität zu leben in einer Gesellschaft, deren Regeln, Institutionen und Informationsströme auf die Förderung geringerer menschlicher Eigenschaften ausgerichtet sind. Das heißt, Änderung der Regeln, Institutionen und Informationsströme werden unerlässlich sein.
Wir haben jetzt im Wesentlichen zwei große Strategien im Raum. Einmal die Strategie Veränderung der Rahmenbedingungen, die zweite Strategie Veränderung des Denkens, was Sie eingebracht haben. Herr Trausen, Sie sind der Fachmann für die Veränderung des Denkens. Ist das ein gangbarer Weg?
Also ich denke, das wird sehr schwierig. Also es ist beides schwierig. Es ist einfach, es gibt eine Illusion von einer besseren Welt, aber wir sind einfach auch Menschen, bleiben Menschen. Und wir haben viele unserer, ich sag mal, Instinkte, sind über Zehntausende von Jahren in irgendwelchen Jäger- und Sammlergesellschaften entstanden. Und wenn jetzt jemand kommt und wir sollten alle nett zueinander sein, das ist eine tolle Vorstellung, aber wirklich das Denken von Menschen zu ändern, zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Menschenbild akzeptieren, dass Menschen sozial wären, das sind sie einfach nicht. Also Menschen spenden, aber sobald ich sozusagen sage, ihr könnt jetzt ganz geheim entscheiden, ob ihr das Geld für euch behaltet oder das an UNICEF spendet, da geht die Spendenbereitschaft so massiv nach unten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also dieses, wie wir uns verhalten im öffentlichen Leben, wenn wir beobachtet werden, das ist ein großer Unterschied zu dem, wie wir uns verhalten, wenn wir einfach denken, anonym zu sein. Also das sind empirische Studien, das ist jetzt nicht irgendwelche reine Theorie, die dahinter steht. Also das ist eine traurige Nachricht.
Aber mit Menschen, die programmiert sind auf diese Welt, in der wir jetzt leben. Ja?
Exakt.
Wenn man das, was die empirische Psychologie macht, wenn ich natürlich einen Durchschnittsmenschen bin, kriege ich ein Durchschnittsergebnis. Ja,
aber warum zeigen diese Experimente genau das gleiche Verhalten, wenn ich zu irgendwelchen Einwohnerstämmen nach Südamerika gehe? Die sind nicht so aufgewachsen.
Naja. Wenn sie es mit Geld machen, kriegen sie dieselben Ergebnisse, ist ja klar.
Die Menschen sind schlecht, Herr Welzer.
Nein, ich würde da auch vehement widersprechen. Auch so ein Satz wie, dass Menschen nicht sozial sind, ist ja gerade evolutionär grundfalsch. Menschen sind eine kooperative Überlebensform. Ein menschliches Gehirn entwickelt sich nur im Netzwerk anderer Gehirne. Es gibt überhaupt keine Lebensform, die so auf Sozialität und Kooperation abgestellt ist wie die menschliche.
Da würde ich Ihnen auch gar nicht unrecht geben.
Und jetzt kommt Herr Brodbeck und sagt, ist natürlich alles versaut durch eine bestimmte Form von gesellschaftlicher Praxis. Ja, da würde ich auch zustimmen. Sicherlich, wenn wir allabendlich vor der Tagesschau sehen, unterm Strich zähle ich oder sowas, dann ist damit eine bestimmte Norm und Praxis ausgesprochen. Jetzt aber der Punkt nochmal dazu. Eben wurde gesagt, wir müssen das Denken verändern und wir müssen die Politik verändern. Als Sozialpsychologe würde ich sagen, Denken verändern alleine funktioniert überhaupt nicht, weil die Verbindung zwischen Denken und Wissen und Praxis eben eine sehr lockere, teilweise auch sehr widerspruchsvolle ist, weiß auch jeder, der hier im Saal sitzt, weil sie wissen ja viel mehr, als sie in Praxis umsetzen. Auch sie wissen viel mehr Gutes, als sie Gutes tun. Und insofern würde ich sagen, es kommt vor allem bei der Frage, was ist zu tun, Schlussfolgerung für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, tatsächlich zunächst auch mal darauf an, Praxisfelder sofort zu verändern und daraus Wertefolgen veränderten Praktiken zum Beispiel. Da zum Beispiel zu sehen, dass dann so etwas wie Solidarität, Altruismus und sonst was einen Raum findet, in dem man sich artikulieren kann. Er ist ja nämlich da. Es ist ja nicht so, dass hier alles die Hobbschen Wölfe durch die Welt laufen, sondern Menschen haben Kinder, Menschen haben Freunde und sonst was. Und diese Kategorien, die für Wirtschaftswissenschaftler inexistent sind, weil die, das war ja wunderbar heute bei dem Bild von Dennis Meadows, sozusagen ein System entwickelt haben, in dem sie fantastisch operieren können. Nur die Welt operiert da drin nicht fantastisch, aber sie verkaufen es noch als ein Weltmodell. Das ist das große Problem. Aber es gibt genau, Menschen handeln ja nicht. Deshalb ist die ganze Rational Choice Theorie totaler, Entschuldigung, es ist nicht realitätshaltig, weil Menschen prinzipiell innerhalb von Beziehungen operieren. Das ist das Spezifikum menschlicher Überlebensgemeinschaften. Wir operieren in Beziehungen, nicht nach abstrakten Kausalitäten und Kosten-Nutzen-Rechnungen, die sich in D-Mark oder Euro operieren lassen. Und da es in Beziehungen strukturiert ist, spielt Praxis für das, was Menschen tun oder nicht tun, eine ungeheuer große Rolle. Das ist genau das Ding. Das heißt, wir müssen eigentlich im Grunde genommen zu den Paradoxen Punkt kommen, dass wir Praxis verändern müssen, um Praxis zu verändern, weil dadurch gibt es Anstoßeffekte, Selbstwirksamkeitserfahrung.
Sollten wir dann nicht an den Beziehungen ansetzen?
Ja, sicher, das können wir ja alles machen. Ich versuche es ja die ganze Zeit.
Wir haben eine Koalitionsvereinbarung, die steht unter dem Motto Wachstum, Bildung, Zusammenhalt. Kann man daraus schließen, dass die Bundesregierung schon ein Stück weit auf dem richtigen Weg ist, zumindest mit dem letzten, mit dem Zusammenhalt?
Darf ich gleich was dazu sagen?
Ja, gerne.
Ja, einfach sozusagen, ich würde mich dann jetzt noch mal ganz kurz wiederholen. Zusammenhalt ist nicht etwas, was man postulieren kann, sondern Zusammenhalt ist eine Form gesellschaftlicher Praxis, die, wenn ich das mal sagen darf, durch das erste Wort in diesem Dreiklang konterkariert wird. Ja? Wachstum Und dann, nach dem, was wir diskutiert haben, wie soll daraus dann Zusammenhalt? Mal noch eine Bemerkung zum Wachstum in dieser Überschrift. Man muss sich ja mal reintun, ich wäre auch Sprachkritik, was es eigentlich bedeutet, wenn ein Koalitionsvertrag mit dem Begriff Wachstum als allererste Kategorie überschrieben wird. Das heißt doch schlicht und ergreifend, hier wird etwas zum Zweck, was eigentlich nur Mittel sein kann. Ja? Das ist doch auch, das ist doch unvorstellbar. Ja? Das, so, mehr sagen.
Also die Kluft zwischen Worten und Taten wird natürlich immer größer. Also die Regierung, die herrschenden Eliten wissen ganz genau, dass es so nicht weitergehen kann, aber sie haben also riesige Angst vor dem Übergang. Ich glaube, diese Angst ist übertrieben. Es gibt jetzt neuerdings eine Studie der Roundtree-Stiftung in England, wo die große Mehrheit der Menschen sagten, sie würden sich also wünschen, weniger Konsum, weniger Arbeit, weniger Druck. Sie wollen weg von den Marktwerten. Ich glaube, wenn Politiker wagen, das auszusprechen und einen realistischen Übergang präsentieren, was natürlich im Zeitalter der Globalisierung schwieriger ist. Deswegen wurde ja die Globalisierung von den Wachstumsfanatikern vorangetrieben. Das sagt ja Herman Daly sehr schön. Also diese Globalisierung, die wirtschaftliche Globalisierung ist der letzte Versuch, den natürlichen Grenzen des Wachstums zu entkommen, indem man in den ökologischen und ökonomischen Raum andere Länder hineinwächst. Das heißt natürlich, wenn die Grenzen dann erstmal zuschlagen, werden sie global gleichzeitig zuschlagen, was den Übergang schwieriger macht. Aber er ist nicht unmöglich. Und je schneller wir damit anfangen, desto einfacher, kann ich immer sagen, aber desto weniger schwer wird es sein. Ich glaube, man wird sich wundern, wie viele Menschen aufatmen werden und sagen, endlich sagt einer die Wahrheit.
Heißt das, dass das Umdenken, das Herr Brodbeck gefordert hat, bereits stattgefunden hat?
Also wir sind ja alle sowohl potenziell Engel wie Teufel. Nicht? Das ist also in jedem Menschen ja drin. Das ist sicherlich bei verschiedenen anders gelagert. Aber wissen Sie, sicherlich gibt es auch bei diesen südamerikanischen Stämmen, von dem er erzählte, auch diesen Konsumdruck vielleicht. Aber wenn Sie diese Untersuchung jetzt in Samoa machen würden, in einer intakten, traditionellen Gesellschaft, würden Sie natürlich ganz andere Werte bekommen. Und hätten Sie das bei unseren Vorfahren gemacht im Laufe der Jahrhunderte und der Jahrtausende auch. Das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie so ein Brainwashing bei den Menschen durchziehen müssen. Man muss nur an andere Teile von dem appellieren, was sie an anderen Werten appellieren und diese andere Wertvorstellungen auch verstärken. Denn ich erlebe ja, wie also erwachsene, gebildete Menschen zu mir kommen, wenn ich da irgendwo einen Vortrag gehalten habe und sagen die, ja, aber wissen Sie, wenn ich weniger konsumiere, dann geht doch die Wirtschaft kaputt. Sie glauben tatsächlich, sie haben eine Verpflichtung zu konsumieren. Das ist bei vielen das Problem.
Was ist zu tun? Das ist die Frage, die uns gestellt ist. Sie, Herr Wiegand, haben dafür plädiert, dass wir die Rahmenbedingungen verändern und dann mit einer gewissen Automatik auch das Handeln und Denken der Menschen. Oder wir fangen an von der Denkseite her und appellieren, wie Herr von Uexküll eben dargetan hat, an den Menschen doch bitte anders zu denken.
Das wäre zu wenig.
Ja, wo fangen wir an? Was ist das Packende?
Vielleicht darf ich noch mal dann meine Ausführungen ergänzen. Das eine sind die Rahmenbedingungen. Wenn wir die nicht verändern, meine ich, gibt es keine Nachhaltigkeit. Aber wir haben ja auf diesem Weg hin eine Reihe von Verpflichtungen. Für mich die ganz große Rolle in Bezug auf Nachhaltigkeit spielt der Verbraucher. Der aufgeklärte Verbraucher, der ökointelligent einkauft, wird die Wirtschaft auch zwingen, bestimmte neue Formen zu suchen und damit ökologischer zu produzieren. Wenn man über Aufklärung, man muss es brutal machen, man muss es ohne Scheu den Menschen aufzeigen, was heute nicht nachhaltig in dieser Welt ist, aber auch ihnen aufzeigen, wie es anders sein kann. Lassen Sie mich 2-3 Beispiele geben. Heute gehen, wenn Sie in einen deutschen Supermarkt oder Verbrauchermarkt gehen, da finden Sie Lammfleisch aus Neuseeland. Das hat 23.000 Kilometer Transportweg hinter sich. Sie finden Bier aus China, aus Japan, aus der Türkei. Das sind Massenprodukte, Flaschenweine aus Neuseeland, aus Chile, aus Südafrika, die wir in unserem Welthandel, weil das so preiswert möglich ist, weil eben Energien im Prinzip im Wirtschaftssystem nicht die Bedeutung haben, machen wir das so. Es geht so weit, wenn Sie ins Restaurant gehen, Sie müssen nicht Pellegrino trinken oder Perrier. Das ist ein Massengut. In jeder deutschen Region, in jeder europäischen Region gibt es ein regionales Wasser, das man trinken kann, das genauso gut schmeckt, aber eben ökologisch wesentlich weniger Belastung hat. Wenn man natürlich deutsche Äpfel in Vakuumlagerhäusern einlagert und über das Jahr verkauft, dann ist der neuseeländische Apfel, der unmittelbar nach der Ernte kommt, ökologisch weniger belastet als dieser deutsche Apfel. Das heißt, wir müssen den Menschen erklären, wir werden zurückkommen zu einer Besinnung auf den Nahraum, auf die Re-Regionalisierung. Wir werden wieder mehr Produkte aus der Region kaufen müssen. Ich meine, ich bin einer derjenigen als Manager in einem Großkonzern des Handels damals, der diese Probleme mit verursacht hat. Wir Großkonzerne waren der Auffassung, wir haben Nachteile gegenüber dem selbstständigen Einzelhändler, weil er unmittelbar auf der Fläche beim Kunden ist und damit einen ganz anderen Service leisten kann. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen den Ausgleich über den Einkauf. Wir brauchen andere Einkaufspreise als der selbstständige Einzelhändler. So sind wir auf die Brauereien, auf die Molkereien zugegangen. Und dann haben die gesagt, Freunde, wenn ihr die Preise haben wollt, da brauchen wir andere Economy of Scales. Die haben wir nicht. Also haben wir sie in die Fusionen gezwungen. Das bedeutet, dass wir heute einen Joghurtbecher auf dem Tisch haben, der 400 Kilometer Transportweg hinter sich hat. Ein Bier, das auch einige hundert Kilometer hinter sich hat. Und früher haben wir das Bier um den Schornstein getrunken. Das war der Nahraum. Das wird bei einem Weg in die Nachhaltigkeit wieder Wirklichkeit werden. Wenn wir den Menschen das so erklären, ich habe das jetzt erlebt, ich bin 2 Jahre auf Touren, halte auch sehr viele Vorträge in Schulen, an Universitäten, gerade bei den jungen Menschen, unheimliche Aufgeschlossenheit. Aber auch bei der Generation, die im dritten Lebensabschnitt steht, die unabhängig ist, auch nachdenkt über diese Fragen. Insofern bin ich überzeugt, dass wir über Aufklärung beispielsweise des Verbrauchers und damit auch des Staatsbürgers einen enormen Schritt tun werden, sowohl in der täglichen Kaufentscheidung in Richtung Nachhaltigkeit als auch in der Möglichkeit der Politik, die Möglichkeit zu geben, die Rahmenbedingungen zu verändern, weil die Mehrheit der Bevölkerung begreift, wir haben keine Alternative. Und dazu mein letztes Wort. Wenn wir das nicht tun, und das fand ich heute ganz interessant, auch in der Bemerkung von Dennis Meadows, das ist auch meine tiefste Überzeugung, wir werden lange vor irgendeinem ökologischen Kollaps, werden wir chaotische Verhältnisse an den Weltrohstoff- und Energiemärkten haben, die möglicherweise politisch nicht mehr haltbar sind. Das heißt, vor dem Peak wird es so dramatische Preissteigerungen geben, bis hin zu Versorgungsengpässen, dass ein Großteil der Entwicklungsländer überhaupt nicht mitziehen kann, aber auch für andere Industrienationen das ein Problem wird. Und das ist etwas, was wir politisch möglicherweise gar nicht durchstehen können. Wenn wir das den Menschen erklären, dass es wirklich nicht nur um das Jahr 2100 und später geht. Es ist ein Zeitraum der nächsten 20, 25 Jahre, wo aus meiner Sicht das Schicksal der Menschen sich entscheiden wird, ob wir einen gastlichen Planeten für Milliarden von Menschen hinterlassen oder ob wir einen ungastlichen bekommen werden, der Ende dieses Jahrhunderts vielleicht noch von 1 Milliarde Menschen bewohnt werden kann. Das ist die Frage.
Ist mein Eindruck richtig, dass Sie peinlich den Begriff des Verzichts vermieden haben?
Nein, weil das erfordert noch einmal ein Riesenplädoyer. Ich bin der Auffassung, was ist Wohlstand? Wohlstand in unserem heutigen Verständnis wird gemessen, wie viel habe ich jedes Jahr neu zukaufen können. Muss ich alle 3 Jahre mein Auto wechseln, jedes Jahr ein neues Handy haben und dergleichen und dergleichen. Wir müssen hinterfragen, was ist Lebensqualität. Wenn jeder von uns einmal sich hinsetzt und auflistet, was er in den letzten 12 Monaten gekauft hat, was mit seiner Lebensqualität im Grunde nichts zu tun hat, dann werden Sie erstaunt sein. Ich schätze ganz grob, das sind etwa 30% unserer Käufe, die haben mit Lebensqualität überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Folge der suggestiven Werbung unserer Wirtschaft. Es ist ja eine Konsumwirtschaft. Wir geben 250 Milliarden Dollar in der Welt aus für Werbung. Ja, nicht, weil unsere Märkte so gut funktionieren, weil sie in Industrienationen übersättigt sind und wir über Werbung die Produkte reinpressen müssen und immer wieder was Neues erfinden müssen. Jedes Jahr ein neues Persil. Und die Frage ist nur, wie lange können wir uns das leisten? Wie lange, und wenn wir das den Menschen klar machen, dass wir dort, und somit stehen wir vor einer Revolution unserer Lebens- und Konsumwelt, aber auch unserer Produktionsprozesse.
Ich mache jetzt etwas ganz Unfaires. In 7 Minuten ist unsere Diskussionszeit vorbei. Ich möchte jedem von Ihnen die Möglichkeit geben, eine Minute, aber wirklich nur eine Minute, in den Saal hineinzurufen, was aus Ihrer Sicht heute aus dem Saal herausgetragen werden soll. Wer immer sich bereit fühlt, hat als Erster das Wort.
Gehen Sie nach Hause und nehmen Sie wirklich mit, dass der Klimawandel unser großes Problem wird für die Menschheit. Und wir entscheiden heute mit, ob nach uns viele, viele Generationen noch einen bewohnbaren Planeten haben werden.
Gehen Sie nach Hause und fangen Sie an, Ihre Welt zu verändern und denken Sie dabei gar nicht an den Klimawandel. Weil jede Veränderung unserer Lebenswelt ist eine sinnvolle Angelegenheit, auch dann, wenn es gar keinen Klimawandel gibt. Das ist der springende Punkt. Alle Dinge, die wir heute hier diskutiert haben, sind ja Folgen einer bestimmten Form des Wirtschaftens, eines bestimmten Verhältnisses zur Welt, zur Natur und so weiter. Das heißt, es kann eine ganz tolle, wahnsinnig gute und lustvolle Angelegenheit sein, diese Praxis sofort zu verändern. Und dabei muss man weder an den Klimawandel noch an die Weltrettung denken. Es reicht schon völlig aus, wenn man für sich selber ein besseres Leben herstellt.
Wir müssen verzichten auf Rindfleisch. Ein Kilo Rindfleisch kostet 15.000 Liter Wasser zu produzieren. Es gibt auch kein Menschenrecht, für 20 Euro nach Mallorca zu fliegen. So, auf einiges werden wir verzichten müssen. Auf anderes müssen wir, auf anderen Gebieten müssen wir uns umstellen. Deswegen üben Sie öffentliches Reden, Reden vor vielen anderen Menschen. Denn dadurch, dass Sie hier sind, sind Sie Vorreiter und es wird viel Verantwortung auf Sie zukommen.
Denken Sie einfach darüber nach, wenn Sie über alles, was Sie tun, wenn Sie konsumieren. Muss ich mit dem Taxi zum Bahnhof fahren oder kann ich zu Fuß gehen? Das sind die ganz einfachen Entscheidungen, wenn man da genug drüber nachdenkt. Ich glaube, einfach nachdenken, was bedeutet das für unseren Planeten? Es ist viel wichtiger, als zu sagen, okay, man könnte, man sollte. Ich meine, das fängt ja bei unserer eigenen Entscheidung an. Das
Herr Brodbeck.
Hören Sie auf, den Experten zu glauben, vor allem den Ökonomen. Und sehen Sie Ihren Politikern, die Sie wählen, auf die Finger, wenn die auf sogenannte Experten hören, die Wachstum für unverzichtbar halten.
Ich bedanke mich in diesem Kreise.